Die Folge wird präsentiert von Maxon. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Ingenieure keine Kompromisse eingehen wollen. Die hochpräzisen Elektroantriebe von Maxon. Seit über 60 Jahren entwickelt der Schweizer Antriebsspezialist DC- und EC-Motoren. Diese Motoren treiben sogar die NASA-Rover auf dem Mars an. Mehr Infos unter www.maxongroup.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wir fragen uns heute gemeinsam mit unserem Gast, ist Deutschland eigentlich wirklich bereit für Wasserstoff als Energieträger? Wasserstoff ist ja ein wichtiger Baustein für die Klimaneutralität und in aller Munde. Grüner Wasserstoff kann fossile Energieträger ersetzen und somit einen wichtigen Beitrag zur Energiesicherheit leisten. Zudem kann Wasserstoff als Grundstoff in der Chemie und als Reduktionsmittel in der Stahlindustrie genutzt werden. Damit ist Wasserstoff auch essentiell für den Industriestandort Deutschland.
Aktuell wird viel über die Vor- und Nachteile von Wasserstoff debattiert. Daher möchten wir diese Folge dem Thema widmen und sprechen dazu mit Professor Michael Sterner. Er ist VDI-Energieexperte und Forschungsprofessor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH Regensburg. Zudem wirkt er auch als Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Hallo, Herr Sterner.
Hallo.
Hallo in die Runde.
Ja, sehr schön. Dann legen wir doch mal direkt los und ich frage Sie mal so ganz direkt, was kann Wasserstoff denn eigentlich aktuell leisten?
Ja, Wasserstoff, wie wir es schon gehört haben, ist sehr, sehr wichtig in der Industrie, weil ohne Wasserstoff werden wir hier die Klimaziele nicht erreichen und das betrifft vor allem natürlich auch Stahl, Chemie, aber auch Nicht-Eisenmetalle, eben wie Blei, Zink, Kupfer, dann die Weiterverarbeitung dessen, dann viele Hochtemperaturprozesse in der Industrie, wo wir teilweise auch noch halt synthetisches Methan brauchen und auch in der Papierindustrie können wir ihn einsetzen, wobei es da auch Biomasse als Alternativen gibt. In der Glasindustrie ist es sehr wichtig und ja, das sind so die Hauptbedarfe, die wir haben in der Industrie und zudem auch im Verkehr, gerade der Schwerlastverkehr, aber auch der Langstreckenverkehr, also LKWs, Flugzeuge, Schiffe und Arbeitsmaschinen, Baumaschinen. Und ganz wichtig ist aber wieder auch noch während in der Stromerzeugung, weil wir einfach mit Batteriespeichern nicht die Energiedichte haben, die wir brauchen, damit wir die Sommersonne in den Winter bringen und dieses Thema der Langzeitspeicherung lösen, allein mit Batterien. Da braucht es auch den Wasserstoff oder halt synthetisches Gas. Und in der Wärmeversorgung wird der partiell auch noch gesehen, der Wasserstoff. Da aber in Verbindung vor allem mit der Kraft-Wärme-Kopplung und auch in Kombination mit der Kraftwerkstrategie. Also ist in allen Bereichen werden wir ihn brauchen.
Jetzt hören wir immer von grünem und wir hören immer von blauem Wasserstoff. Können Sie uns da mal den Unterschied erklären?
Den grünen Wasserstoff können wir aus erneuerbaren Energien gewinnen. Da gibt es im Endeffekt zwei Wege. Wir können Strom nehmen aus Solaranlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen oder Geothermieanlagen und mit diesem Strom Wasser spalten über die Elektrolyse. Das ist also elektrolytisch gewonnener Wasserstoff. Das wird der Hauptweg sein, den wir auch als Power-to-X, Power-to-Hydrogen bezeichnen. Und darüber spricht eigentlich auch die ganze Welt. Dann gibt es noch einen zweiten Weg. Das ist die Biomasse, die theoretisch auch verfügbar ist, aber halt knapp ist und immer in dieser Tank-Teller-Diskussion hängt. Aber technisch ist es möglich, dass ich feste Biomasse wie Holz vergase über Holzvergaser und dann ein wasserstoffreiches Gas bekomme. Der zweite Weg ist, dass wir das über Biogasanlagen machen, die wir alle kennen, wo Mais eingesetzt werden, aber auch biogene Reststoffe in der Vergärung. Und dieses Biogas, da kann ich das CO2 abtrennen, dann habe ich einen tollen grünes Methan, also grünes Gas. Und wenn ich wirklich möchte, kann ich dieses Methan auch noch über die Pyrolyse führen und dabei den Kohlenstoff abtrennen. Dann habe ich Black Carbon, was viel leichter zu speichern ist als CO2 und halt auch genutzt werden kann, und reinen Wasserstoff. Also das sind die zwei Wege für den grünen Wasserstoff. Und der blaue Wasserstoff ist im Endeffekt nichts anderes als wie die herkömmliche Herstellung von grauem Wasserstoff, nämlich eben die Dampfreformierung. Aber das dabei entstehende CO2 wird halt abgetrennt und gespeichert und da wird grauer Wasserstoff zu blauem Wasserstoff. Und ja, Der Vorteil ist, dass viele davon sprechen, dass das halt schnell und in großen Mengen verfügbar ist. Der Nachteil ist, dass wir halt damit auch wieder wie beim Atomendlager eine Wette eingehen auf ein Endlager von CO2 und damit eigentlich auch die fossile Erdgasnutzung verstetigen.
Okay. Ja, und wie nachhaltig kann man den Einsatz von grünem und blauem Wasserstoff bezeichnen?
Ja, Nachhaltigkeit, wenn man es jetzt ganz streng betrachtet, also wir nutzen verschiedene Rohstoffe. Einerseits ist es das Wasser. Da muss man darauf achten, dass man nicht noch zusätzlich die Wasserknappheit gerade in Herkunftsländern verstärkt, die ohnehin schon darunter leiden. Bei uns in Deutschland ist das eigentlich kein Thema. Wir haben es mal überschlagen. Da haben wir gesehen, dass für den Wasserstoffbedarf, den wir haben, bräuchten wir 1% vom jährlichen Süßwasserverbrauch in Deutschland. Also es ist definitiv machbar. Wenn wir erneuerbare Energienanlagen bauen, dann brauchen wir auch wieder Rohstoffe und so weiter. Von daher ist eine effiziente Gewinnung sehr, sehr zentral. Und wenn ich eine Windkraftanlage nehme, ist es natürlich besser. Ich nutze Offshore-Windstrom, weil der gleichmäßiger ist und nicht unter dem gleichen Materialeinsatz Metalle und alles Mögliche, was da drin steckt, an Komponenten, die kann ich dann halt quasi besser ausnutzen. Und der CO2-Footprint taust sich dann auch durch auf den Wasserstoff. Also grüner Wasserstoff ist an sich definitiv nachhaltig, wenn man halt diese Bedingungen einhält, dass man schaut, dass wir nicht in eine Wasserknappheit laufen, dass wir nicht zu viele Rohstoffaufkommen haben, die halt endlich sind und da halt auch in der Kreislaufwirtschaft in ein Recycling reingeht. Das ist da, glaube ich, ganz zentral. Und bei der Biomasse eben, dass sie nicht so sehr in die Nutzungskonkurrenzen kommt, gerade was die Flächen betrifft. Beim blauen Wasserstoff haben viele Umweltverbände und gesellschaftliche Vertreter ihre Bauchschmerzen, auch zu Recht, weil wir einfach, wie schon angeklungen, fossiles Erdgas verstetigen. Und das CO2 halt ist sehr langlebig. Das muss dann wirklich über 1000 Jahre sichergestellt sein, dass das dann nicht mehr rauskommt. Und das ist wie bei dem Endlager von Atomenergie. Das mag zwar leichter zu lagern sein wie Atommüll, aber wie kennzeichnest du das, dass die Leute wissen, ich darf da nicht runterbohren, auch in 1000 Jahren, wo vielleicht gar nicht mehr unsere Sprache existiert oder halt die Zeichen, die wir kannten, verschwunden sind. Das ist hier der große Challenge und die Umweltverbände sagen zu Recht, also wir sollten den Fokus auf grünen Wasserstoff setzen, auch wenn der eingangs teurer ist.
Teurer, ja. Okay. Herr Sterner, kommen wir mal zum Thema Infrastruktur. Inwieweit sind wir denn mittlerweile hier in der deutschen Industrie? Welche Infrastruktur ist notwendig und wie kann denn bestehende Infrastruktur weiter genutzt werden? Ist ja immer eine große Frage.
Ja, in der Tat. Also der Riesenvorteil von der Entwicklung, die ich halt auch mit angestoßen hatte und mit patentiert habe, war ja Power to Gas, dass wir Wasserstoff mit CO2 kombinieren und dann Methangas bekommen, was dem Erdgas gleich ist. Das ist dann dieses Windgas und Solargas, das grüne synthetische Natural Gas, SNG. Und das würde 1:1 in der fossilen Gasinfrastruktur genutzt werden können. Und damit könnten wir auch die Klimaschutzziele locker erreichen. Es hat nur den Nachteil, dass man halt den Kohlenstoff braucht als CO2-Quelle. Und das ist beim reinen Wasserstoff nicht der Fall. Aber dafür können wir halt auch nicht alle Infrastruktur nutzen. Und große Teile, also das Zentrale ist eigentlich die Verteilung vom Wasserstoff. Wenn wir ihn mal erzeugt haben, müssen wir ihn verteilen und speichern. Und ungefähr 60% von dem bestehenden Transportnetz soll umgewandelt werden in das Wasserstoffkernnetz. Da steht dann, jetzt ist auch die Finanzierung beschlossen worden, an dem steht es und fällt es ja meistens. Wasserstoff hat hier aber auch den Nachteil, dass es nur ein Drittel der Energiedichte hat von Methangas und deswegen brauche ich auch wieder wesentlich mehr neue Speicher. Das führt auch dazu, dass ich halt höhere Durchflüsse brauche durch die bestehenden Gasleitungen, um die gleiche Leistung zu transportieren. Also es zieht einen ganz schönen Rattenschwanz nach sich, wenn man umstellt auf den reinen Wasserstoff und vor allem auch hinten in der Anwendung. Wir haben es angesprochen bei Stahl, Chemie, aber auch bei den Kraftwerken. Du brauchst überall neue Brenner, neue Anlagen und das ist natürlich sehr investitionsintensiv. Also es wäre wahrscheinlich unterm Strich günstiger, wenn wir einfach nur synthetisches Methan machen würden und darüber halt die Wasserstoffrevolution vorantreiben. Aber dann haben wir halt, weil halt einfach alles schon genutzt werden kann von Speichern und Leitungen und Anwendungstechnologien. Aber wir haben halt einen Effizienzverlust von 10-15% und halt auch, wir brauchen die Kohlenstoffquelle. Also von daher langfristig wird es sich auf reinen Wasserstoff hinauslaufen, der aber halt auch noch, ja, wir reden viel drüber, Aber wenn es sind noch wenige wirklich unterschriebene Investitionen getätigt, die FIDs, die Final Investment Decisions. Und von daher ist meine Hypothese, dass es nach wie vor auch zusammenbrechen kann wie ein Kartenhaus, über das wir gerade alles sprechen. Ne? Auch wenn schon viele Firmen dahinter sind, aber es ist wirklich ein Knackpunkt. Und wahrscheinlich ist es so, dass einfach nicht so schnell gehen wird mit der Wasserstoffrevolution. Aber es wird auch nicht so sein, dass gar nichts kommt. Die Wahrheit liegt bekanntlich wie immer in der Mitte.
Arbeiten bei Mainova, da steckt mehr dahinter. Wir suchen IT-Experten und Expertinnen wie Sie, die bereit sind, mit uns Großes zu bewegen. Als führender Anbieter für Energiedienstleister aus der Wirtschaftsmetropole Frankfurt bauen wir bei Mainova die Energieinfrastruktur von morgen. Wir bieten Ihnen ein attraktives Gehalt, inklusive Zusatzleistungen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Jetzt bewerben unter mainova.de/karriere.
Ja, jetzt haben Sie von Investitionen gesprochen und wie Sie das so wahrnehmen. Also wie zufrieden sind Sie eigentlich mit den politischen Ambitionen in Deutschland?
Ja, die politischen Ambitionen sind schon sehr hoch. Mhm. Also wir haben jetzt alleine, wir machen den Wasserstoffatlas.de und da tracken wir halt auch immer im Endeffekt die Wasserstoffbilanz Deutschland. Wie schaut das aus? Wie geht auch mit dem VDMA zusammen, Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer? Und ja, wir haben halt jetzt einen Bruchteil von dem erreicht, was wir wollten. Also vielleicht 150, 200 Megawatt Elektrolyse, die jetzt rumstehen in Deutschland. Und wir wollen 10 Gigawatt, 10.000 Megawatt haben im Jahr 2030. Das sind jetzt noch 6 Jahre. Das heißt also, um das Ziel zu erreichen, und dann haben wir nur die Hälfte von dem Wasserstoffbedarf, die wir dann erzeugen, erreicht. Also da sieht man diese Dimension und die ist schon... Die macht mich teilweise immer ohnmächtig. Ne? Wir sehen zwar die Planungen, aber wenn da keine Financial Investment Decision dahinter ist, dann ist das halt auch nur ein Papiertiger und passiert nicht. Und von daher begrüße ich sehr, dass es jetzt wieder hieß aus Berlin, wir wollen die Elektrolyseprojekte wirklich beschleunigen, digitale Behörden und so weiter, weil wenn du dann mit dem alten Deutschland-Tempo voranschreitest, wo du für eine Windkraftanlage 7 Jahre brauchst, dann schaffst du das nie. Also es ist dann einfach out of range. Und im VDI diskutieren wir auch immer den Fachkräftemangel. Du brauchst die IngenieurInnen, die das umsetzen. Du brauchst die ArbeiterInnen, die HandwerkerInnen, die das dann auch in die Tat umsetzen, weil sonst passiert das einfach nicht. Und dann wird es so sein wie bei den Klimaschutzzielen. Wir schieben die immer weiter nach hinten und die künftige Generation schaut in die Röhre. Also das ist echt eine kritische Sache. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht bloß die Elektrolyse aufbauen müssen, sondern halt auch noch die Wind- und Solaranlagen, die den Strom liefern. Und der Strom ist hart umkämpft. Ne? Wir müssen Atom- und Kohlelücke füllen. Wir müssen die mehr Strom auf die Wege bringen für die Elektromobile und die Wärmepumpen, die ausgebaut werden. Also die direkte Elektrifizierung schreitet auch voran. Und eigentlich ist es streng genommen, sagen die Systemmodelle, also das ist viel effizienter und kostengünstiger, soll also zuerst vorrangig verwendet werden und erst im Nachrang kommt dann der Wasserstoff. Und da merkt man schon, den letzten beißen die Hunde, da kann es dann auch mal eng werden für den grünen Wasserstoff.
Ja, klar. Ja, wie sieht es denn aus mit Sicherheits- und Akzeptanzfragen? Wie steht denn die Bevölkerung dazu? Was sagen die Unternehmen? Ist man da aufgeschlossen oder eher zurückhaltend? Gibt es da Befürchtungen?
Ja, da haben wir erfreulicherweise relativ viel Zustimmung, bis auf ein Projekt mal am Oberrhein, wo es halt auch, wo die Leute Angst hatten, wenn die Trailer vorbeifahren, dass das explodiert. Aber ansonsten zeigen unsere Studien auch von den Kollegen, was wir so in Copernicus, ein großes BMBF-Projekt, erarbeitet haben, dass die Akzeptanz eigentlich sehr hoch ist. Ne? Und aber dennoch ist Wasserstoff halt sehr abstrakt, also wenig greifbar für die Leute. Und ich sehe es definitiv nicht in den Heizungen, in den Kellern. Ne? Einfach auch von der Sicherheitstechnik her. Das mag zwar funktionieren, aber da ist er auch viel zu schade. Der gehört eigentlich ins industrielle Umfeld, ins Kraftwerksumfeld und meinetwegen auch in die Langstreckenmobilität, wenn dann als auch als Derivat oder halt rein dann im LKW. Aber so, dass der Mensch, der die breite Bevölkerung damit Berührung hat, sehe ich nicht. Weder im Heizungskeller noch im PKW, weil da einfach das elektrische Auto sich eher durchsetzen wird. Das sehen wir jetzt auch schon. Also von daher haben wir da viel weniger Thema mit Akzeptanz. Natürlich, wenn man Wind- und Solaranlagen dazu zählt, die man ja braucht, um den grünen Wasserstoff herzustellen, dann haben wir schon wieder Themen. Aber ja, die Industrie hofft da ganz stark drauf. Und was ich jetzt sehe, wir haben ja gerade Hannover Messe, dass halt ganz stark auf den blauen Wasserstoff gesetzt wird und da halt auch die Kosten so sind, dass das funktioniert, weil nehmen wir mal eine ThyssenKrupp, die jetzt riesige Anlagen baut mit Milliarden Subventionen. Da steht nirgendwo in den Pressemitteilungen, dass sie das Ding auch betreiben werden. Das hängt dann wieder am Preis. Ne? Ja. Also nur wenn die den grünen Wasserstoff oder den blauen Wasserstoff so günstig bekommen, dass sie wettbewerbsfähig sind, das ist ja ganz logisch, ne? Dann machen sie das. Aber da merkt man schon auch ein bisschen die Kostenfalle. Es darf halt auch kein Dauersubventionsgeschäft werden. Klar. Von daher ist nochmal bei den politischen Rahmenbedingungen das A und O, dass halt fossiler Brennstoff teurer wird und wir eine vernünftige CO2-Abgabe, vernünftigen CO2-Preis sehen. Weil sonst laufen die ganzen Milliarden Förderungen für den Wasserstoff ins Leere. Und es ist ein Buschfeuer, was einmal übers Land zieht. Und dann stehen die ganzen Elektrolyseure. Das sehen wir ja teilweise jetzt schon, dass bei Raffinerien, jetzt ist der CO2-Preis wieder runtergegangen. Jetzt sagen schon die ersten Raffinerien wieder, okay, tschüss, wir machen doch nicht mit, weil wir dann nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ne?
Ja, schade. Ne?
Schwieriges Thema.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal auf ein Event zu sprechen. Und zwar ist das die Woche der Umwelt in Berlin. Die findet am 4. und 5. Juni statt. Und da sind Sie ja auch vor Ort. Und zwar bei einem Fachforum zum Thema Wasserstoff. Das wundert jetzt nicht. Genau, aber da sind auch noch andere Referenten und Referentinnen auch aus dem VDI vertreten. Und da möchte ich mal gern von Ihnen wissen, zum einen, worum geht's da genau und was erhoffen Sie sich auch von dem Format?
Ja, das findet ja nur einmal in der Amtszeit vom Bundespräsidenten statt und kurz zuvor ist auch noch Habeck da, auch zum Thema Wasserstoff, Hope or Hype. Das bringt das schon sehr gut in Austausch oder halt setzt den Rahmen und wir diskutieren halt ähnlich auch mit Industrievertretern, was braucht es, um das Ganze voranzutreiben. Das Ganze ist eher auch High-Level, weil wir die Bevölkerung damit auch ansprechen möchten. Da kann jeder dazu hinkommen, zu diesem Event im Schloss und sich in unserem Pavillon gesellen und mitdiskutieren, weil wir merken ja, in der Gesellschaft wird viel polarisiert und das ist auch leider mit dem Thema Wasserstoff der Fall und da versuchen wir halt auch mit dieser VDI-Veranstaltung aus dem VDI heraus halt auch die technischen nackten Zahlen einfach zu diskutieren, Zahlen, Daten, Fakten, das muss der Bewertungsgrundmaßstab in unserer Gesellschaft einfach sein, pragmatisch zu sagen, okay, wir wollen die Klimaneutralität erreichen, was haben wir da für Optionen und wir schließen keine von vornherein aus, weil wir brauchen alle Wege, die uns offen stehen, um diese schwierige Aufgabe der Klimaneutralität zu erreichen. Also das ist für mich auch immer ein Herzensanliegen, dass wir da einfach rauskommen aus dieser Debatte. Elektrisch wird alles sein, die E-Fuels brauchen wir gar nicht oder umgekehrt, wir machen alles mit Wasserstoff und heizen und mit Wasserstoffen fahren Auto und verteufeln das andere. Also wie gesagt, die Wahrheit liegt dazwischen, wir werden alle Optionen brauchen und ich denke, so in diesem Rahmen werden wir auch diskutieren und versuchen, das Thema halt, was doch relativ komplex ist, einfach verständlich runterzubrechen, sodass man es gut verstehen kann.
Super. Ja, da werden wir auch noch ein bisschen was hinterlegen in der Folge. Die wird vorab ja dann rauskommen und genau, wer sich dann von möchte, guckt bitte in die Shownotes. So, dann wollten wir noch ein bisschen über Forschung sprechen, Marco und ich. Also was aktuell so die Forschung befasst, wo geht's da hin? Was ist so aktuell das Hauptthema in diesem Bereich?
Ja, die Forschung dreht sich sehr viel über Effizienzsteigerungen, aber auch Geschäftsmodelle entwickeln, Anwendungscases. Wir müssen die Industrie abholen. Vieles, was im Labor passiert, ist noch lange nicht von der Technologiereife her so weit, dass wir es auch umsetzen können. Und da gibt es ein paar Themenfelder, die ich kurz anreißen kann. Viele Derivate, also Power-to-X-Produkte wie eben grünes Kerosin oder halt auch grüner Schiffstreibstoff, die brauchen Kohlenstoff als Kohlenstoffquelle. Und da wird immer davon ausgegangen, wir ziehen das aus der Luft über DAC-Anlagen, Direct Air Capture. Die sind bei Weitem noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist im großen Maßstab einsetzbar und auch von den Kosten her relevant. Von daher werden wir auch noch auf Pumpquellen, CO2-Quellen aus der Industrie, aus der Biomasse angewiesen sein, die aber derzeit, dann sind wir wieder bei der Politik, nicht als grüner Treibstoff angerechnet werden in der EU. Und damit ist die EU quasi so dumm und schließt sich als Markt aus. Und dann, wenn solche grünen Produkte hergestellt werden, dann geht alles nach Japan, weil die Japaner sagen, interessanterweise auch als Wasserstoffnation, wir werden unsere Heizungen weiterhin mit grünem Methan befeuern und nehmen das gerne an, wenn ihr das nicht nehmt. Also das ist so, da müssen wir noch Fragen klären, wie können wir denn hier auch eine Technologieoffenheit, eine Technologieneutralität auch in der Politik reinbringen, weil es hilft uns ja nichts, wenn wir auf das Allereffizienteste und Beste setzen, was nur in der Theorie existiert und wahrscheinlich nie kommt. Also da gibt es noch Forschungsbedarf eben bei CO2-Abscheideanlagen. Aber auch beim flüssigen Wasserstoff, da sind die Schiffe noch lange nicht so weit, auch wie man Schiffsantriebe so umstellen. Da wird jetzt sehr viel in Methanol und Ammoniak entwickelt. Das sind so die Haupthoffnungsträger an der Stelle. Und ja, auch das Thema Sicherheit. Es wird über Wasserstoff gesprochen, als wäre es Erdgas in den Häusern. Wir sind da noch lange nicht so weit, ja, bei Weitem nicht. Und da muss nur eine größere Sache passieren. Wir sehen das ja immer, wie emotional dann auch Elektroautos diskutiert werden, wenn da irgendwelche Brände in Elektroautos gezeigt werden, auch wenn das im Vergleich zum Verbrennern halt eine sehr geringe Anzahl ist und die Brandwahrscheinlichkeit die gleiche ist. Also das Thema Wasserstoff ist noch von früher von der Hindenburg emotionalisiert mit Sicherheit und da gibt es definitiv noch Forschungsfragen. Ja.
Okay. Herr Stern, nochmal zum Abschluss und Hand aufs Herz. Was muss denn wirklich geschehen, damit dieser Wasserstoff nicht nur ein Energieträger sein wird, der möglicherweise irgendwann mal in der Zukunft genutzt wird, sondern jetzt bald? Denn wir brauchen ihn scheinbar ganz dringend.
Wir brauchen eine pragmatische Gesetzgebung auf EU-Ebene, dass wir auch Derivate anerkennen, Grüne, die grün sind und wir uns dann nicht verklausulieren und in der Bürokratie uns voreilig totregulieren, nur auf den Best Case hinaus, sodass dann überhaupt kein Case stattfindet, wenn der Best Case nicht kommt. Erster Punkt. Und der zweite Punkt, CO2-Bepreisung. Mhm. Die muss langfristig zuverlässig angezogen werden. Es muss dann geguckt werden, dass wir international nicht in den Nachteil kommen, weil sonst sagt die Industrie, Leute, eure Umweltstandards machen wir nicht mehr mit, so wie es halt schon vielfach passiert ist. Und wir gehen nach China, nach was sonst wohin, die halt kein Effective Carbon Pricing haben, also keine CO2-Bepreisung, keine effektive. Da ist viel im Gange, aber das ist eigentlich das Hauptinstrument. Also wenn das Zeug, was uns wirklich halt ein Hitzetag April inklusive jetzt Schnee besorgt und die Welt klimatisch völlig auf den Kopf stellt. Also wenn das keinen Preis hat oder halt nicht die Leute, die das verursachen, zu einzahlen müssen, um diese Kosten einzufangen, dann klappt es mit dem Klimaschutz hinten und vorne nicht. Also das ist wirklich das stimmt, Wichtigste, dass der CO2-Preis einfach richtig ansteigt. Wir werden wahrscheinlich eine Debatte haben, wie jetzt kommt der CO2-Preis, Hammer. Aber nein, wir müssen es der Gesellschaft wirklich gut erklären. Und das ist, dass das notwendig ist, dass wenn jemand seinen Müll hinmacht, er auch dafür verantwortlich ist, dass der entsorgt ist. Und ein schönes Bild vielleicht zum Ende. Viele denken immer, doch, das CO2, das ist ja in der Luft und Luft ist ja nichts. Ne?
Sieht man nicht. Ja. Ja.
Überlegen Sie mal, wo das hingeht, wenn du tankst, dein Diesel, dein Sprit oder dein Heizöl und dein Gas verbrennst. Die Atmosphäre ist nur ein paar Kilometer dick. Wenn ich die Welt als Fußball betrachte, dann ist die Atmosphäre so dick wie eine Pappschachtel da drauf. Also eigentlich fast nichts. Und der Platz, was wir da noch reinstopfen können, ist super begrenzt. Wir schießen voll über die 1,5 Grad drüber. Und dann müssen wir jetzt echt schnell runter, weil technisch, wie gesagt, CO2 aus der Luft holen, das wird eine riesen Masteraufgabe werden. Aber das Vernünftigste wäre, das Zeug erst gar nicht rauszulassen. Und von daher muss es einfach in den Büchern auftauchen, der Firmen, dass CO2 zu emittieren ökonomisch keinen Sinn macht. Mhm. Also ganz klares Plädoyer für einen CO2-Preis, der echt drastisch ansteigt, weil dann kommt auch der Wasserstoff von den Business Cases ins Rollen.
Ja. Danke für die starken Abschlussworte.
Absolut starke Worte. Mhm. Ja, also,
finde ich aber auch.
Leute, wir merken, ohne Wasserstoff kriegen wir den Klimawandel nicht hin.
Auf das kommt es im Endeffekt an. Na, da kannst du noch Milliarden reinpumpen in eine globale Wasserstoffwirtschaft. Wir können uns noch 20 Jahre mit Forschung beschäftigen, wenn das nicht passiert. Dass halt, weil es wird durch unsere technische Entwicklung immer wieder weitere Erschließungen von Öl und Gas und Kohle geben. Und der einzige Weg, da rauszukommen, ist, das Ding richtig teuer zu machen, sodass jeder automatisch auf das Grüne schwenkt.
Ja.
Super. Wir werden das beobachten und wir sprechen uns bestimmt nochmal.
Lass uns den Wasserstoffzug nicht verpassen.
Genau.
Ne? Alles klar.
Ja, danke schön. Ja.
Herr Sterner, vielen Dank für den Einblick. Das ist ein Riesenthema und wir sollten uns mit dem Thema weiter beschäftigen und wir sollten es bitter ernst nehmen. Vielen Dank für Ihre...
Unbedingt. Lasst uns auf einen Wasserstoffzug aufspringen, aber auf einen grünen.
Genau, das tun wir. Alles klar.
Die Farbe muss stimmen, genau.
Genau. Ja, Leute, das war's dann für heute.
Richtig.
Wie gesagt, ein Blick in die Shownotes ist heute besonders wichtig, gerade mit dem Hinweis auf die Energietage da am 4. und 5. Juni, Woche der Umwelt in Berlin.
Ja.
Wir haben da einiges zu drin, schaut euch das an. Und wenn ihr Ideen habt für ein Thema, was wir aufgreifen sollen, gerne, dann schreibt uns an podcast@vdi.de. Wir antworten auf jeden Fall.
Ja, wir freuen uns.
Alles klar.
Bis dahin.
Bis dahin sagen
Ciao.
Wir Tschüss für heute Tschüss. Und danke, Herr Sterner.
Tschüss.
Tschüss. Technik aufs Ohr.